Willkommen bei den Fearless News Quickies. Heute unter anderem mit den Themen: Mogelpackung, Sony PS5, gleicher Preis, weniger Leistung. Wie bewege ich mich? League of Legends jetzt mit WASD-Steuerung. Es öffnet sich ein neues Tor, Baldur's Gate 4, offiziell bestätigt.
Herzlich willkommen zu den Fearless News im September. An meiner Seite habe ich heute den streamenden Arthur.
Hallo.
Und den videobearbeitenden Johnny.
Stark, danke. Und an unserer Seite ist der skriptschreibende Enrico.
Das ist schon mal eine perfekte Überleitung. Wir fangen nämlich mit einem positiven Thema an. Wir haben gerade eine extrem kreative Phase und leben uns auf verschiedenen Plattformen noch so ein bisschen aus. Das meine ich jetzt nicht im Privaten, sondern das meine ich tatsächlich hobbymäßig mit unserem Podcast. Und zwar haben wir angefangen, oder Arthur hat angefangen, auf Twitch zu streamen. Wir haben alle fleißig mit zugeguckt. Vielleicht habt ihr es auch schon über Instagram oder YouTube und so weiter mitbekommen. Arthur, du kannst ja selbst gerne mal was dazu sagen. Wie hast du es empfunden? Macht es dir Spaß?
Ja, tatsächlich. Das ist also relativ frisch. Jetzt dreimal gestreamt in den letzten 3 Tagen. Heute vormittags tatsächlich. Die Mädels waren auf dem Flohmarkt und ich habe mich am PC gesetzt und los geht's, ne? Hat sich natürlich Perfekt. Übel gut angeboten, da Silksong rausgekommen ist und das würde ich so oder so zocken. Und das wollte ich halt direkt in Verbindung damit bringen. Wir wollten uns ja so oder so ausweiten, dann auf kurz oder lang. Und unser Podcast ist nun mal 2 Jahre alt und jetzt müssen wir ein bisschen weiterkommen. Ne?
Frischer Wind.
Müssen wir ein bisschen was machen, genau. Aber nein, grundsätzlich macht richtig Spaß und die Leute kommen rein, unsere Jungs hauptsächlich natürlich zu Anfang und supporten das Ganze, finde ich richtig, richtig cool. Und ich merke selber an mir, dass ich mich da steigere, verbessere, wirklich Stream angucke oder Leute auch frage und was denkst du, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen und alles und dadurch selber immer besser werde. Ne?
Folgt uns gerne rein auf Twitch, der Channel heißt Fearless, genauso wie ihr es auch von unserem Podcast kennt und wo ihr auch gerne reinfolgen könnt, ist auf YouTube, denn wir haben tatsächlich auch einen YouTube-Channel aufgemacht. Das hat ja alles damit gestartet, dass Johnny ein schönes Video zur Gamescom geschnitten hat. Da waren wir unterwegs gewesen oder eher gesagt ihr unterwegs gewesen ohne mich und das Video ist ja schon mal richtig gut angekommen, das haben wir an den Zahlen gesehen und das hat uns so stark motiviert, dass wir angefangen haben, Shorts rauszubringen. Ich habe eine kleine Reihe rausgebracht mit Spaß für eine Mark, wo ich immer mal wieder schöne Angebote zeigen möchte, weil ich bin tatsächlich ein Fan davon, wenn wir mal Steam Summer Sales oder sonst irgendwas haben oder Sony Sales, da mal ein bisschen durchzugucken. Wenn da mal eine geile Überraschung dabei ist, mache ich auch mal gerne einen Sketch dafür fertig. Und Johnny hatte ja auch einen zu Silksong gemacht, der auch positiv angenommen worden ist. Und das motiviert uns einfach, immer und immer mehr zu machen. Deswegen, falls das Interesse bei euch da ist, falls ihr mal sehen möchtet, was ihr abgesehen vom Podcast noch machen möchten, schaut gerne mal rein und abonniert uns.
Ja, auf jeden Fall mega, ne? Also wir hatten alle so eine kleine Hype-Phase auf jeden Fall, sobald der Channel online war und jeder hatte Bock, irgendwie so eine Kleinigkeit zu machen. Das war richtig cool. Einer schreibt, ey, ich mach das. Enrico schreibt, ey, ich mach das. Arthur streamt währenddessen schon. Also macht dies und jenes fertig. Also es war auf jeden Fall, die letzte Woche war sehr, sehr interessant. Viel durcheinander auch, muss ich auch dazu sagen. Wir müssen in das Game auch noch ein bisschen reinkommen, aber spaßig in jedem Fall. Mega. Und was ich so geil finde, ist, man hat auch durch die Shorts oder auch die Videos, je nachdem, die Möglichkeit, verschiedene Formate und verschiedene Ideen auszuprobieren, welche man ja gar nicht im Podcast so möglichst hat. Ne? Und das finde ich geil. Da sind so einige Sachen im Kopf, die wir machen könnten. Und seid einfach gespannt, abonniert, wie Enrico schon gesagt hat, gerne rein, da wird ein bisschen was kommen. Ich weiß nicht, wie regelmäßig, das möchte ich dazu sagen, wir fuchsen uns da rein. Wir gucken natürlich einfach als kleiner Spoiler, dass wir vielleicht auch den Podcast dementsprechend mit Videounterstützung vielleicht mal machen oder generell. Das ist alles noch so ein bisschen in der Mache. Seid auf jeden Fall gespannt.
Das ist das große Ziel, auch podcasttechnisch in den Videobereich zu kommen. Aber das müssen wir halt erstmal schaffen umzusetzen. Wir sind nicht zu zweit, wir sind hier zu viert. Um das dann qualitativ auf den gleichen Stand zu bringen und dann noch umzusetzen auf die anderen Plattformen, ist halt ein größerer Schritt, der vielleicht noch ein bisschen dauern wird, aber das große Ziel am Horizont für uns ist.
So ist es. Ja.
Ich würde sogar positiv sehen, dass wir zu viert sind. Weil es macht Spaß, zusammenzuarbeiten. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich das alleine aufziehen sollte oder sonst was, hätte ich schon längst aufgegeben, sage ich mal so, besonders mit dem Podcast.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ich weiß gar nicht, wann ich ein Hobby das letzte Mal so lange durchgezogen habe wie mit diesem Podcast.
Enrico, du bist,
normalerweise bin ich ja recht sprunghaft.
Genau, du bist derjenige, der irgendwie sagt, die eine Woche, ey Leute, ich bin jetzt übrigens Kitesurfer. Zwei Wochen später, Leute, ich mag Töne bemalen, also Tonkrüge. So. Und dann drei Wochen später heißt es, ich weiß nicht, Aquasurfen. Irgendwie ganz geil. Vier Wochen später, ich bin Höhlenforscher. So ungefähr könnt ihr euch Enrico vorstellen. Aber dann auch immer mit kompletter Ausrüstung. Ne? Bevor überhaupt irgendwas gemacht wird, ist schon alles so gekauft und Sachen geholt und informiert.
Listen geschrieben
und dann geht's los für eine Woche.
Ja, ich glaube, das liegt auch tatsächlich daran, weil ich mich dann so reinfuchse und viel vorbereite. Und wenn es dann in die Umsetzung geht, dann ist es schon lange nie wieder langweilig geworden. Meine Frau sagt immer, Enrico hat wieder sein 5-Minuten-Hobby.
Gut, dass Fearless für dich kein 5-Minuten-Hobby ist.
Vollkommen richtig. Und genau deswegen gehen wir auch jetzt zur Haupttopic oder zum Hauptformat, die News im September. Und wie ihr es auch schon aus der letzten Folge kennt, wir haben ja so ein bisschen was Neues implementiert, und zwar die Releases, die wir am Anfang der News mal bringen möchten, haben wir als allererstes den kleinen Release-Rückblick. Am 26.08. kam Gears of War Reloaded raus, und das war ja so der Versuch zu gucken, wie sieht die Fanbase dieses ganze Franchise aktuell. Was habt ihr dazu mitbekommen? Habt ihr User-Bewertungen gesehen, euch vielleicht selbst eine Meinung gebildet?
Relativ wenig mitbekommen, aber nach wie vor finde ich es geil, dass das Spiel auch gleichzeitig auf Sony-Konsolen gekommen ist und dementsprechend so ein bisschen diese altgedienten Grenzen aufreißt. Ne? Also Microsoft hat dementsprechend von Sony Helldivers bekommen, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Richtig.
Und ja. Sony dementsprechend Gears of War. Und das finde ich erstmal geil. Ich habe tatsächlich nichts dazu gesehen. Du erzählst es gleich bestimmt. Und wenn es gut angekommen ist, kann ich mich auf jeden Fall dort sehen, das ein bisschen zu spielen.
Ja, ich habe auch gar nichts davon gesehen. Das war ja kurz davor, war die Gamescom. Kurz danach ist Metal Gear Delta rausgekommen. Und deswegen ist es halt ein bisschen schwierig. Und jetzt Silksong und so viel Arbeit mit Fearless, die wir da reinstecken. Noch gar nichts. Aber ich habe langsam das Gefühl, über die breite Masse allgemein, Remaster sind nicht mehr so in, werden nicht mehr so gut angenommen, und ich habe das Gefühl, dass die Zeit für Remaster langsam vorbei ist.
Früher war das ja ein großer Part, diese Remaster, da haben sich alle gefreut. Aktuell sehe ich die Tendenz eher in Richtung Remakes, also wirklich neuen Interpretationen, dass die Nachfrage dort größer ist. Und das ist tatsächlich auch ein großer Kritikpunkt an diesem Spiel gewesen. Und zwar hat Gears of War Reloaded von Metacritic oder bei Metacritic insgesamt eine 79er-Wertung der Presse bekommen und eine 6,5 von den Usern. Ui. Und der Hauptgrund dafür ist, dass sich nicht viel am Spiel geändert hat, sondern es einfach grafisch ein Update war. Und das Problem bei der Sache ist, 2015, also vor mehr oder weniger 10 Jahren, kam schon ein Remaster raus, was grafisch fast auf demselben Stand ist. Also natürlich nicht 1:1, aber schon sehr, sehr nah, wo es dann einfach nicht mehr so einen richtigen Mehrwert gab. Und zudem gab es bei dem Remaster 2015 technische Probleme, besonders am PC. Und genau dieselben Fehler gibt es jetzt schon wieder in der neueren Version.
Traurig.
Da fragt man sich, okay, hat da keine Motivation, keine Liebe drin gesteckt? Weil die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, haben die die Chance verpasst, dieses Franchise neu aufleben zu lassen? Weil der Hype war da. Und hätten die da was Cooles mit rausgebracht, eine coole Änderung mitgemacht, dann könnten die jetzt in den nächsten Jahren stark drauf aufbauen. Mit so einem Start, mit einer 6,5 von den Usern, ob das da so was bringt, weiß ich nicht.
Zumal gar nicht so smart, wenn du überlegst, dass sie, wie gesagt, auch eine neue Zielgruppe sich erschließen, dadurch, dass sie auf anderen Konsolen überhaupt jetzt rauskommen. Ne? Also irgendwie komisch, weiß ich nicht.
Cash Grab. Habe ich das Gefühl. Ja. Wenn die gleichen Fehler genauso auf dem PC rauskamen wie 2015, könnte ich mir vorstellen, dass die da nicht viel Arbeit tatsächlich reingesteckt haben. Auflösung hochgepumpt, ne? Bisschen Kantenglättung betrieben, und das war es dann im Grunde so rausgebracht. Und deswegen, aber ja, gebe ich dir absolut recht, ein richtiges Remake von Gears of War hätte das Ganze abgerissen. Ne? Der erste Teil wurde ja gefeiert und der Hype war da, und das Einzige war abliefern. Das hat gefehlt.
Hm, richtig.
Zu kurz gedacht.
Vollkommen richtig. Und damit möchte ich auch zum nächsten Spiel tatsächlich überleiten. Sagt uns aber gerne, wie ihr dieses Remaster, was dann jetzt doch geworden ist, empfunden habt. Aber Gesprächsbedarf haben wir auch beim nächsten Titel, der spontan rauskam. Am 28.08. haben wir Destiny Rising bekommen. Jungs, was ist Destiny Rising?
Destiny Rising ist die Mobile-Ablegung von Destiny. Spielt in einer alternativen Timeline. Das heißt, klar haben wir die ganzen Versatzstücke aus der Destiny-Welt, aber es spielt in einer quasi komplett anderen Storyline und auch irgendwie mehrere hundert Jahre, bevor wir überhaupt in die eigentliche Geschichte kommen, die wir mit Destiny 1 und 2 erlebt haben. Und plus eben noch ein paar andere Sachen, die so in Destiny dann irgendwie gar nicht existieren. Ich habe mir das kurz angeguckt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich da jetzt ewig lange drin war. Aus Interesse aber auch nur, weil vielleicht habt ihr es im Podcast schon mal gehört. Ich bin ein riesen Destiny-Fan gewesen, muss man sagen. Ich denke, wir alle. Und ja. Deswegen dachte ich, komm, ich guck's mir einfach mal an. War dann auch drin für, ich glaube, 2 Stunden oder sowas. Es ist auf jeden Fall interessant. Problematisch an der ganzen Geschichte ist, es ist ein Gacha-Game. Also das muss man wissen, bevor man reinstartet, ob man darauf Bock hat. Also dieses klassische, du ziehst Helden oder Waffen oder wie auch immer und musst die mehrfach ziehen, damit du die, ne, ihr kennt die ganze Geschichte. Es gibt dort gute und es gibt dort schlechte Beispiele. Ich kann in der kurzen Zeit nicht bewerten, wo sich Destiny einreiht. Von den Bewertungen wird gesagt, es ist relativ gonorös. Also man kann wirklich gut dort spielen, auch als Free-to-Play, wird sich dann zeigen. Das größte Problem, was ich aber sehe, ist eher, Destiny hat für mich sehr viel Bestand dadurch, dass das Gunplay so geil ist. Ne? Also die haben es schon damals bei Halo geil gemacht, das Studio. Das Gunplay, das hat sich super angefühlt, deswegen haben wir das alle so gefeiert. Und auf dem Mobile-App kommt das natürlich nicht so geil. Ich habe es jetzt aber auch, und das muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht mit einem Controller gespielt, sondern tatsächlich ganz normal Touch-Steuerung, weil ich in dem Moment nicht irgendwie die Zeit hatte, das schnell anzuschmeißen. Das heißt, da hast du natürlich sowieso kein Treffer-Feedback in der Art oder wie auch immer. Ne? Dort kam das Gunplay überhaupt nicht gut zur Geltung. Aber nichtsdestotrotz, es ist interessant, da mal zu gucken, was man so machen kann. Was ich cool fand, du hast in den ersten 20 Minuten kommst du in die Town, in die klassische Destiny Hometown, wo du dann eben auch deine verschiedenen Händler hast und so weiter und so fort. Und dort gibt es den klassischen Ball, den es in jeder Hometown gab, in jeder Base. Das fand ich geil. Ansonsten ist es, wie man es kennt.
Absolut wichtig.
Ansonsten ist es, wie man es kennt. Man wacht auf, wird von einem Geist wiederbelebt. Man ist man ist nicht Hüter, sondern, wie hießen die, ich glaube, Wölfe oder sowas. Something like that, aber grundsätzlich genau das Gleiche. Du kriegst deine erste Waffe in die Hand, du machst die kurze Mission, triffst auf den Zavala, der von Rising so ungefähr, den Titan Commander. Und dann bist du quasi in deiner ersten Mission und es spielt sich quasi 1:1 genauso. Also ihr könnt euch den Aufbau genauso vorstellen wie Destiny. Und ich glaube, jetzt habe ich auch genug.
Wir versuchen aus dem fertigen Spiel nochmal das neu rauszubringen, 1:1 rüberzuschieben auf eine andere Plattform, um, wie Arthur vorhin schon mal gesagt hat, einfach Kohle zu machen.
Natürlich, ne? Ist es Kohlemacherei, gar keine Frage, so oder so. Als Gacha-Game bist du nicht auf dem Markt, um zu sagen, wir sind für euch, für die Gamer, sondern du willst Geld haben. Gar keine Frage. Und das ist ja auch in Ordnung. Gaming ist nun mal auch ein Business und das ist absolut okay. Am Ende.
Ich würde behaupten, dass man ein bisschen recherchieren sollte, ob bei Destiny bzw. Bungie irgendwas passiert ist, firmentechnisch, weil es klingt für mich so, dieses Ding, ich habe es ja irgendwo bei einer YouTube-Werbung oder was weiß ich gesehen, habe euch das direkt in die Gruppe geschickt und gesagt, ja, absolut richtiger Schritt, Destiny, alles richtig gemacht, natürlich. Sarkastisch gemeint, ne? Aber es hört sich für mich so an, als ob Bungie in irgendeiner Weise von Tencent oder sowas aufgekauft wurde und jetzt diesen asiatischen Markt dann dementsprechend überrollen will.
Also tatsächlich ist das Spiel auch entwickelt von NetEase. NetEase ist einer der größten Entwickler genau solcher Geschichten, Gacha und auch im Osten dementsprechend. Ich weiß nicht, inwieweit dort mittlerweile Gelder wohin fließen und woher fließen. Aber in jedem Fall wurde es irgendwie in Auftrag gegeben von Bungie oder wie auch immer. Und ja, schließt daraus, was ihr wollt.
Mein Stand ist, dass Destiny gar nicht mehr zu Bungie gehört, also die Lizenz verkauft worden ist, schon seit ein paar Releases, also von ein paar DLCs schon. Und dass Bungie ja sowieso jetzt von Sony gefressen worden ist und nur noch für Sony produziert und nicht ein Mitarbeiter, der damals bei Destiny gearbeitet hat oder an Destiny gearbeitet hat, ist noch in Bungie drinne. Das ist komplett auf links gedreht. Das ist nur noch der Name Bungie, der da im Raum steht.
Ja, verrückt.
Gut, von einem negativen Thema, von unserer Seite auf jeden Fall negativen Thema, zu einem positiven Thema. Und zwar am 28.08. kam auch was Gutes raus. Metal Gear Solid Delta Snake Eater.
What a thrill.
Auch wenn Hase heute nicht dabei ist, ja, kann Arthur so ein bisschen Input reinschieben. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich weiß, dass ihr es beide gespielt habt. Wie hast du es empfunden?
Yes, absolut. Hase und ich haben uns dann am Samstag getroffen, haben Samstagabend und Sonntagabend gezockt. Haben, also ich habe Hase, ich will nicht sagen gezwungen, aber ich habe ihn gezwungen, auf Extrem zu stellen.
Und, ich wollte es nicht sagen, aber ja. Ich habe.
Er hat meinen Masochismus quasi miterlebt. Auf Extrem ist das natürlich richtig hardcore. Ne? Also du musst wirklich deine Tarnung anpassen. Unsere Befürchtungen haben sich gelegt. Also dieser automatisch Camouflage, das ist ein freischaltbares Ding. So wie Bandana, unendlich Munition, keine Ahnung was. Okay. Aber das Grundspiel musst du halt so durchspielen, wie es früher war. Tatsächlich, Änderungen gab es. Kaum irgendwelche, gar nichts eigentlich, ne? Also alle Items waren da, wo die waren, vielleicht ein bisschen mehr Tarnung oder sonstiges, also random Tarnung, nicht wirklich relevante. Jeder Boss war gleich, die Cutscenes waren absolut identisch, außer dass sie so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, aber sehr, sehr schön aussahen, das ist ganz klar. Und das Einzige, was geändert wurde, was wirklich bemerkbar war, ist die Kamera. Sonst hattest du immer eine Steadicam und bist halt durch die Maps gelaufen, durch die einzelnen Abschnitte. Und jetzt hast du wirklich quasi eine Third-Person-Ansicht, die das Spiel einfach so krass aufgewertet hat, gefühlt. Es hat wirklich.
Das konnte man, glaube ich, sogar anpassen, ne? Das konntest du dir aussuchen, wie du es haben
willst. Yes, konntest entweder oder alte Ansicht oder die Third-Person-Ansicht. Und das hat das Spiel so krass aufgewertet, meiner Meinung nach. Weil es fühlt sich wie ein Remake an, fast ein vollwertiges. Es ist aber effektiv ein Remaster, tatsächlich.
Das ist doch irgendwie erstmal ein gutes Zeichen.
Ja, und das ist das Nonplusultra des Remasters. So sollten Remaster sein, ohne irgendwelche Fehler, die schon 2015 rausgekommen sind oder bemerkt wurden. Und es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf Extrem war das natürlich ein bisschen, wir haben jeden Boss um die 10 Mal probiert und gescheitert und alles, ne, bis wir den irgendwann geschafft haben mit gewissen Taktiken und alles. Wir haben auch nicht wirklich alles gesammelt. Wir sind nicht so, dass wir durchgelaufen sind, jede Ecke erkundet haben und natürlich wussten wir gar nicht mehr, wo alles ist. Zum Beispiel The End hatten wir ohne Snipergewehr fertig gemacht und alles Mögliche. Und waren auch am Sonntagabend, Sonntagnacht besser gesagt, so ziemlich am Ende des Spiels, nicht ganz. Uns haben irgendwie noch eine Stunde Gameplay gefehlt. Gut, mit Bossen und 10-mal Versuchen, sagen wir 3 Stunden. Aber viel hat uns nicht gefehlt. Ich bin dann eingepennt und irgendwann dann nachts nach Hause gefahren. Aber war schon ein cooles Erlebnis. Wer vor allem früher Metal Gear 3 nicht gespielt hat, das ist perfekter Einstieg. Das ist der erste Teil chronologisch in der gesamten Reihe und es ist ein wahnsinnig schönes Spiel. Ne? Also nur zu empfehlen, ganz klar.
Nice.
Das sagt auch tatsächlich Metacritic. Die Pressewertung ist eine 85 und der User-Score liegt bei 7.6 oder 7,6. Wahrscheinlich, weil nicht großartig Änderungen betrieben worden sind, sondern einfach nur grafisch so ein bisschen poliert worden ist. Da ist das natürlich nachvollziehbar. Was ich gelesen habe, ich habe es ja selbst noch nicht gespielt, das hole ich noch nach. Es gab so ein kleines Krokodilproblem.
Krokodilproblem? Ne, klar, ein paar Mal sind wir dadurch gestorben, ganz klar. Aber es ist jetzt nicht neu. Im OG sind wir auch ein paar Mal dran verreckt. Immer mal wieder, sagen wir mal so.
Tatsächlich hat die Krokodilsmaske, die du ja als Tarnelement haben kannst, und auch die Krokodil im Wasser bei einigen Spielern zu Spielcrashes geführt.
Oh, das habe ich nicht gesehen.
Oder Glitches oder ähnlichen Problematiken. Und das wurde dann so ein bisschen online als Krokodilproblem breitgetreten. Schnieschnar schnappi.
Ja, guck mal, eine Sache, die neu im Spiel eingefügt wurde, ne?
Sehr gut. Gut, kommen wir weiter zum nächsten Spiel, das ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. wegen einem großen Release. Und zwar ist das am 4.9. Hell is Us. Da haben wir ausgiebig schon drüber gesprochen, dass wir nicht so richtig wussten, in welche Richtung soll das gehen. Und das Spiel hat auf Metacritic 78 der Presse und 8,6 von den Usern bekommen. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie ich das Spiel beschreiben soll, in welche Richtung das geht. Es ist schon mit Souls-Elementen, aber hat auch Story-Charakter. Also du interagierst viel mit Charakteren, NPCs, hast viele Textoptionen und so weiter. Weswegen ich es bis heute noch nicht ganz zuordnen kann. Ich habe es selbst noch nicht gespielt, aber viel Gameplay davon sehen dürfen. Und was sofort ins Auge gestochen ist, ist, dass das Spiel keine Questmarker und Questguides und was auch immer alles in dem Spiel drin hat, sondern wie Dragon's Dogma arbeitet. Und das hat mir erstmal so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht, weil ich das ja negativ erfahrungsgemäß erlebt habe bei Dragon's Dogma. Hier wird das aber sehr positiv aufgenommen und viele Spieler sagen, dass es richtig erfrischend sein soll. Es gibt auch keine Karte oder sowas.
Es ist verrückt, in welcher Zeit wir angekommen sind, dass das Fehlen von Features wie zum Beispiel eben ein Quest-Journal oder Map oder sonstiges schon als sehr positiv aufgefasst wird. Ich find's geil, ich find's gut, weil dieses klassische, ich nenn's jetzt mal despektierlich, obwohl es nicht nur Ubisoft macht, aber das Ubisoft-Problem, dass du eben wirklich, okay, geh dahin, mach dies, Map komplett vollgeschissen und du hast 25.000 Aufträge und keine Ahnung was, das sorgt einfach für Ermüdung, absolute Ermüdung. Und dieser Erkundungsmodus, der freigeschaltet wird, wenn du wirklich einfach nur erkunden musst, weil du nichts anderes vor dir hast, ne, und auch dir Dinge merken musst, vielleicht sogar wie zu guten alten Zeiten, dir eine kleine Map nebenbei aufzeichnest mit, okay, hier ist der und da habe ich das und das und ich habe hier so eine kleine Quest freigeschaltet. Das ist geil. Man muss darauf natürlich aber Bock haben, ne?
Ja, ich muss sagen, ich finde das, weiß ich nicht, wie ich das finde, weil Dark Souls hat ja auch keine Map oder sonstiges, keine Questmarker und alles.
Ja.
Es ist so, dass du das Spiel einmal spielst und Dark Souls hatte es richtig drauf, wenn du das einmal durch hast, du weißt, wo alles ist, Punkt aus Ende, du weißt, wo die Items sind, wo du weißt, wo die Gegner rauskommen, welche Gegner da sind und fertig. Ne? Und wenn es so ein Level von Level-Design ist, dann ist es absolut willkommen. Hm. Andersrum in Elden Ring ohne Map vorbei. Ich hätte mich umgebracht, erhängt und fertig. Ich würde nicht klarkommen, weil es einfach zu open ist. Ne?
Ja, ja,
aber wenn es gut gemacht ist, gerne willkommen, hundertprozentig.
So gameplay-technisch, was ich mitbekommen habe, ist, dass die das Rad nicht wirklich neu erfinden. Was mir optisch aber aufgefallen ist, ist das Ambiente. Das spielt ja so Jugoslawien-Krieg mit den ganzen Monstern, die da noch trotzdem drin sind. Ist das nicht Fantasy-mäßig schon in Richtung Horror? Aber die Charaktere, wie die eingebaut sind, wo die sind, was die machen, du erlebst richtig Hintergrundgeschichten, dass da auf einmal jemand gehängt worden ist in einem Raum und du kannst an einem Raum erkennen, was hier wirklich stattgefunden hat. Und es ist nicht nur einfach ein Raum, wo du durchläufst, weißt du? Und die haben das richtig, ambientetechnisch richtig, richtig krass gemacht. Also da auf jeden Fall optisch ein großer Reiz. Es sollen wohl noch ein paar Bugs sein, wo Leute hängen geblieben sind und man kann in dem Spiel wohl anscheinend nicht richtig springen oder es gibt keine Springfunktion. Nee. Und das führt dazu, dass Leute irgendwo mal reinklippen oder hängen bleiben oder was auch immer.
Aber ich finde den Grafikstil und quasi den Artstyle, alles, was damit zusammenhängt, finde ich frisch tatsächlich. Nicht vieles davon ist jetzt hochgradig crazy oder auch Level-Design-technisch. Naja, manches davon sieht aus wie von der Stange und 20 Mal kopiert. Aber im Groben und Ganzen sieht es für mich echt schön aus und wie eine Ambiente trifft es auch ganz gut, was du relativ selten siehst in meinen Augen irgendwie. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, vom Movement und alles Mögliche finde ich, das Gameplay sieht ein bisschen aus wie da ist ein Souls-like vor geraumer Zeit rausgekommen, zwei Teile, The Search. The Search 1 und 2. Mhm. Also mit Robotern Souls-like. Und vom Gameplay sieht das so ein bisschen ähnlich aus. Vom Movement, wie das alles läuft. Bin gespannt. Vielleicht sollte man das mal ausprobieren, wenn die wichtigeren Sachen vorbei sind.
Genau, der Monat ist ja richtig, richtig krass vollgepackt und mit einem Release, den wir jetzt als nächstes besprechen, der spontan angekündigt worden ist, noch dichter geworden, der Monat. Am 4.9. haben wir tatsächlich Silksong bekommen. Nach ewigem Warten. Ein Spiel, was wir heute schon mal angesprochen haben, was wir alle aktiv gerade zocken. Und mich interessiert euer Ersteindruck. Ich möchte nicht zu viel spoilern, weil viele von unseren Hörern werden das wahrscheinlich spielen. Das Spiel kostet ja nur 20 Euro. Das heutzutage Geil. Für so ein Spiel ist eine krasse Aussage. Und das Spiel hat so einen Andrang. Man konnte das ja erst am 4.9. um 16 Uhr runterladen. Und es hat alle verschiedenen Server gecrashed von den Anbietern, ob es jetzt Sony ist, ob es Nintendo ist, ob es keine Ahnung was ist, Good Old Games und so weiter.
Außer Xbox.
Alles ist gecrashed. Außer Xbox. Aber die hatten auch Probleme gehabt im Game Pass tatsächlich.
Das hat gestoppt. Du konntest ab 16:02 oder sowas, hast du in dem Sony Store Sexsong nicht mehr gefunden, damit der Download nicht mehr gestartet werden konnte. Arthur hatte eine Stunde oder anderthalb Stunden Probleme, es auf Steam runterzuladen. Alles hat irgendwie gehakelt und du kamst immer so gefühlt schrittweise irgendwie voran. Das war schon interessant. Zu dem Thema einfach nur ganz schnell. Ich finde es geil, dass sie sagen, alle können gleichzeitig starten und kein Reviewer, keine Journalisten, niemand kann quasi vorher dort wirklich reinschauen, außer von Gamescom, dort war es anspielbar. Soweit ich weiß, gab es vorher keine Testmuster oder sonstiges. Das finde ich gut. Aber warum gab es kein Preload? Das verstehe ich nicht. Warum nicht? Ja, wie geil wäre das gewesen, wenn du sagst, auf der Gamescom wurde es ja angekündigt, Opening Night Live.
Doch, Gamescom.
So, wurde es angekündigt. Wie geil wäre es, wenn dort gestanden hätte, in 2 Wochen Release, Preload ab jetzt. Wäre doch mega gewesen. Die Leute hätten sich besser verteilen können. Du hättest nicht sofort das Gefühl gehabt, okay, ich muss es jetzt sofort laden, sondern du hast 2 Wochen Zeit und dann hätten es alle und können starten. Das fand ich ein bisschen komisch, warum auch immer das nicht gemacht wurde. Ne?
Ich glaube, das war so spontan, dass das nicht geklappt hat. Also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie zeitlich eng war.
Das war aber absolut abzusehen, dass das alles crasht. Vielleicht war das auch geplant tatsächlich von Team Cherry. Ne? So ein bisschen Aufruhr bringen, Indie-Game und ein Statussymbol setzen einfach.
Ein bisschen cocky sein, ja?
Ja, genau. Ich finde das gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Finde ich richtig super, weil alles, was um Silksong herum ist, gerne, ich habe das in Stream gesagt und auch des Öfteren erwähnt, gerne sämtliche Aussagen von Team Cherry angucken bezüglich Silksong. Die sind so geil. Erstens Preis, zweitens der Release-Termin, und die Uhrzeit vor allem. Und man merkt richtig, die Jungs sind für Spieler. Ne? Die sind nicht für Geld verdienen. Die hätten das Ding schon lange rausgebracht, würden die Geld daran verdienen wollen. Silksong wurde 2019 angekündigt. Und dort wurde gesagt, eigentlich hatten wir das geplant als DLC für Hollow Knight. Das Ding ist aber so riesig geworden, das bringen wir als einzelnes Spiel raus. Und irgendwann geht es dann los. Ne? Und dann haben wir jahrelang nichts gehört. Absolut gar nichts. Und jetzt haben die gesagt, okay, wir könnten noch Jahre dran arbeiten, könnten immer mehr Content reinballern. Wir haben keine Geldnot, wir haben kein Nichts. Ne? Die haben ja durch Hollow Knight allein schon, das sind 3 Leute und die haben da, weiß ich nicht wie viel, volles Brett. Ne?
Absolut.
Und die hatten keinen Druck, kein Nichts, deswegen haben die so lange dran gearbeitet und versucht es zu perfektionieren. Und es ist nicht perfekt, besonders mit, es gab viele Beschwerden im asiatischen Bereich bezüglich Übersetzung, die ist ganz schlimm. Mhm. Im Deutschen merkt man das auch, dass die Übersetzung nicht so toll ist. Mhm. Team Cherry hat sich aber entschuldigt und kümmert sich auch drum. Und das, was ich noch sagen wollte, ist einfach nur dieser Konkurrenzkampf, beziehungsweise den normalen AAA-Titeln und alles mögliche, den Kampfansagen. Und das Ding war schon seit Ewigkeiten auf der Wishlist von, wie viel waren das? Knapp über 500.000 Leute hatten das auf die Wishlist. Das heißt also, die werden das safe runterladen, besonders für 20 Flocken. Und das ist ja, die haben alle Zahlen gehabt, die konnten sich alles errechnen. Und ich glaube nicht, das ist nicht aus Versehen, dass der Preload nicht da war.
Also die hatten aber auch wirklich Time of their lives, ne? Das muss man auch sagen. Die chillen zu dritt im australischen Studio und entwickeln, wie sie Bock haben, ohne Stress. Also wie geil musst du es als Entwickler haben, dass du sagst, okay, unser Projekt vorher ist eingeschlagen, alle Leute haben es gefeiert, wir haben ausgesorgt im Endeffekt und jetzt können wir einfach nur machen. Und das war ja der Grund auch unter anderem, es gibt ja mehrere Interviews dazu, warum sie so lange gebraucht haben. Die haben einfach entwickelt, worauf sie Bock hatten. Und irgendwann haben die gemerkt, okay, jetzt sollten wir vielleicht mal aufräumen quasi und sagen, okay, wir entwickeln nichts Neues mehr, sondern entwickeln das, was wir drin haben, zu Ende und polischen, keine Ahnung was. Das hat dann auch noch ein bisschen gedauert. Und jetzt ist es effektiv da. Und ich möchte einfach nur sagen, wie geil das für die ist, einfach so ewige Zeiten sich nehmen zu können und zu machen. Aber kann natürlich auch ein Problem sein. Deswegen hat es jetzt 7 Jahre lang gedauert. Die Fans sind jetzt nicht abgefuckt. Die haben gesagt, cool, endlich, danke. Aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Die haben einfach den Vorteil, dass es 3 Leute sind in einem Indie-Studio. Würde jetzt Bethesda so lange brauchen für ein Elder Scrolls 6. Leute fucken sich ab. Ne?
Ja.
Aber naja.
Stimme ich vollkommen zu. Ich habe das Spiel sehr positiv angenommen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Schwierigkeitsgrad ist bockschwer im Vergleich zum ersten sogar noch angestiegen, meiner Meinung nach. Was mich noch nicht ganz überzeugt hat, ist das Sounddesign. Ich finde die Charaktere dadurch nicht so prägnant, wie sie es im ersten Teil waren. Wie zum Beispiel mit dem Navigator, der dort war, dieser Kartenschreiber. Das war ja so ein Käfer gewesen. Jetzt ist es ja so eine Kriegerin. Also das Sounddesign, wie man die erkennt, wie man die findet, hat mir jetzt diesmal einfach noch nicht so zugesprochen. Noch bei anderen Gegnern habe ich es genauso empfunden. Aber abgesehen davon habe ich richtig Bock. Es macht mega viel Spaß, das sagen auch die User Scores. Je nachdem, auf welcher Plattform man guckt, haben wir 9.2 oder 9,2 Punkte in der Wertung bis 8,8. Switch oder so ist ein bisschen niedriger. Alles, was Richtung Sony geht und Xbox, ist ganz weit oben. Also dafür wahrscheinlich besser optimiert. Die Presse-Reviews kommen noch nicht. Das dauert noch ein bisschen, dadurch, dass es keine Pre-Version gab und so.
Was mir direkt aufgefallen ist, ich habe es jetzt von uns allen am wenigsten gespielt, würde ich sagen, so 3 Stunden grob. Was mir sofort aufgefallen ist, ist jetzt dieser neue diagonale Slash nach unten links und unten rechts. Der fühlt sich erstmal ganz geil an, aber dann merkst du doch, dass irgendwie, vielleicht bin ich einfach nur schlecht und das gebe ich gern zu, könnt ihr mir sagen, ist gar kein Thema. Ich bin nicht der geilste Gamer so. Aber manchmal finde ich es sehr, sehr schwer, den perfekt zu timen. Und wenn du irgendwie nur so ein kleines Stückchen weiter nach unten oder ein Stückchen weiter nach rechts mit deinem Stick bist, machst du schon den falschen Move. Und das ist gerade in so Sprungpassagen, wo du denkst, boah, Mann, ey, hör auf. Also ich war wirklich innerhalb der ersten 2 Stunden schon ein bisschen abgefuckt. Gefrustet, wie es normal ist, keine Frage. Aber wo ich dachte, irgendwie, das gefällt mir nicht. Ich verstehe, warum die was Neues gemacht haben, klar. Aber das hat mich bis jetzt noch nicht abgeholt. Und das ist, glaube ich, mein einziger Kritikpunkt. Der Rest, geil. Du findest direkt am Anfang 2 Secret-Höhlen, so ungefähr, was ich immer geil finde. Einfach irgendwie rein, du findest was, du kannst losjumpen, du hast coole Charaktere, coole Monster. Das geht super flüssig von der Hand. Ich finde, grafisch ist das Ding so geil. Du hast noch mehr Parallax-Effekte, diese hintereinander bewegenden Ebenen, die dann so coole grafikeffektiv erzeugen, ne? Dass du wirklich vor dem Bildschirm was hast, aber auch ganz hinten verschiedene Sachen. Das wirkt alles so geil miteinander. Ich finde es richtig, richtig nice.
Movement-technisch, was das Game jetzt zu bieten hat, zu Anfang ist es absolut nichts. Das war beim ersten Teil ja auch so, nur bei Silksong dauert das gefühlt ein bisschen länger, bis das Spiel sich ausweitet, sagen wir mal so. Wenn es das aber tut, dann hat man Mittel und Wege und Möglichkeiten, um es sich einfacher zu machen. Ja, sagen wir mal einfacher. Und dass es auch um einiges mehr Spaß macht, durch die Welt zu jumpen, zu keine Ahnung was zu machen und alles. Und wer am Anfang vielleicht frustriert ist, kann ich absolut verstehen. Die erste Stunde super easy, der erste Boss, One-Shot. Der zweite Boss, easy, first try, zero deaths. Dann der dritte vielleicht auch noch, aber dann kommt irgend so ein popeliger Zwischenboss, der macht dich einfach kaputt und du brauchst 40 Versuche für den, so gefühlt, ne? Und das ist ja so ein Zwischenstück, so eine Zwischenpassage, wo es sehr frustriert. Später wird es aber besser tatsächlich, ne? Also dann macht es auch Spaß, teilweise zu verlieren. Und dann weiß man aber auch, woran es liegt, sagen wir mal so.
Das ist gut.
An dir. Get good.
Get good!
Und wir schließen diese Rubrik damit ab und gehen zum Release-Radar. Wir sprechen nicht ausgiebig über die Spiele. Wir sagen einfach kurz unsere Meinung, ob wir uns auf das Spiel freuen, ob wir es zocken werden oder nicht. Und diese Rubrik starten wir am 12.09., also diese Woche, mit Borderlands 4.
Gemischte Gefühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Zeittechnisch kriege ich es wahrscheinlich nicht hin, es sei denn, wir alle setzen uns quasi in einen Raum und zocken es zusammen. Oder irgendwie so. ich selber werde jetzt vorrangig nicht einfach starten oder sagen, oder das Zugpferd sein tatsächlich, weil ich denke, mir Borderlands 4 kann ich noch irgendwann mal nachholen. Das muss nicht unbedingt jetzt sein, für mich persönlich, mein Empfinden.
Ja, ich denke da sehr ähnlich. Ich habe Bock, das zu viert zu zocken mit ein paar Leuten, das hundertprozentig, das macht auch immer Bock. Dieser Teil, bin ich mir auch sicher, wird um einiges besser als der dritte Teil. Viele Verbesserungen, was Gameplay, Waffen angeht und vor allem die Antagonisten, würde ich behaupten, weil die ja beim dritten Teil nicht so cool waren.
Es waren Streamer und, wie du.
Hey, nein, das waren Influencer und nicht von der guten Sorte, die Grippe war das. Und deswegen freue ich mich tatsächlich auf den Teil, aber bei Borderlands ist es halt immer so, man holt sich das zum Vollpreis, mittlerweile ja 80 Flocken, was so ein bisschen sehr, sehr teuer ist. Aber bei Borderlands muss man auch sagen, dass schnell DLCs kommen, die echt was zu bieten haben, vielleicht sogar neue Charaktere und alles Mögliche. Die sind meistens dann innerhalb von einem Jahr, eineinhalb Jahren spätestens oder zwei Jahren alle DLCs dann da und dann ist so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, vielleicht steige ich jetzt ein in Borderlands oder finde drei Leute dazu und wir bilden einen Squad und geht gut.
Ich kann dir nur zustimmen, ich werde das Spiel auch nicht von Anfang an spielen, ich werde es irgendwann spielen, wenn es als Angebot kommt, weil der September so vollgeknallt ist mit Spielen, die nicht so teuer sind, kein 80 Euro kosten, wo ich mir dann halt denke, okay, warum jetzt? Ich kann es auch nachholen, wenn wir so ein bisschen Loch drin haben. Ne? Mhm. Am 25.09. kommt endlich Silent Hill F raus. Ebenfalls für 79,99. Ein kleiner Geheimtipp von mir, wenn ihr bei Amazon reingeht und die physische Version holen könnt, kriegt ihr es für 67,99. Habt schon mal am Anfang direkt was gespart und es kommt auf allen Plattformen raus. Ich denke, auf dieses Spiel freuen sich sehr, sehr viele Menschen. Hase freut sich extrem drauf und wir müssen das im besten Fall mal zusammenzocken.
Oh, erstes Highlight Stream. Definitiv. Stream, sehr interessant. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ist noch ein bisschen Zeit dahin. Fände ich geil und ich warte genau darauf. Erstes Highlight dieses Monats für mich, da muss ich reinstarten. Ich habe übel Bock.
Am 30.09. kommt ein Spiel, auf das ich mich extrem freue. Und ich glaube, Johnny, du auch.
Oh yes.
Es kommt Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles raus. Für 59,99, ebenfalls Multiplattform. Und ich sag, ich werde das Spiel erstmal nicht spielen.
Ich fühle dich.
Der Monat ist vollgepackt. Wir haben es ein paar Mal schon gesagt. Und ich habe schon sehr viel Gameplay-Material dazu sehen dürfen, Pressematerial dazu sehen dürfen. Und es ist hauptsächlich grafisch ein großes Update. Das Spielprinzip ist aber immer noch recht ähnlich, nicht ganz ähnlich, aber recht ähnlich. Deswegen ich sage, okay, in einem so vollgepackten Monat 60 Euro dafür rauszuhauen, da habe ich eine andere Präferenz und das ist die Präferenz zu einem Spiel, was dann zwei Tage später
rauskommt. Warte ganz kurz.
Zu dem wir gleich kommen.
Ja, danke. Ich wollte nämlich noch dazu sagen, für mich ist es ein ähnlicher Grund, aber noch viel mehr, dass ich mich so ein bisschen von diesen ganzen Remakes, Remaster-Geschichten tatsächlich geschafft habe, langsam zu lösen. Ich bin Sucker dafür. Ich stehe drauf. Gerade wenn diese alten Games, die ich damals geliebt habe, nochmal rauskommen. Klar, richtig Bock. Ich zock das ersten Tag. Ist jetzt ein bisschen vorbei. Dementsprechend sage ich mir, wenn es ein bisschen günstiger ist und es dann rauskommt, beziehungsweise und ich es mir dann hole und dann es in Ruhe zocken kann, wenn auch die Zeit dafür da ist, dass ich es erstens wieder komplett genießen kann und nicht das Gefühl habe, ja komm, 60 Euro ausgegeben für ein Game, das ich vor 20 Jahren schon mal quasi genauso gespielt habe. Da bin ich einfach so ein bisschen raus mittlerweile. Es wird mit Sicherheit cool sein. Allein die grafische Neuaufarbeitung ist geil, es gibt jetzt Sprachausgabe und so weiter. Deswegen, es wird cool, aber ich bin da voll bei dir. Das wird einfach leider nach hinten geschoben. Auch weil am 2.10., ich mache direkt die Überleitung, Rico, sorry, kommt Ghost of Yotei.
Richtig, für 79,99 ebenfalls, das ist jetzt so der Standardpreis geworden, nur auf Sony-Konsolen. Und ich habe im Gameplay-Trailer jetzt vor kurzem was ganz Neues gesehen. Es gibt Schusswaffen.
Ja, Mann.
Also wir befinden uns zeitlich nicht mehr im Mittelalter, so wie Hase sagen würde, sondern schon in der Moderne.
Ja, das wird auch das Ding sein, was alles abreißen wird. Ich hoffe, bis dahin sind wir mit Silent Hill F entweder durch oder schon fast durch, weil Ghost of Yotei wird geil. Absolut.
Leider den ersten Teil nicht gespielt und den zweiten Teil werde ich auch erstmal nicht spielen, aber mal gucken. Ne? Vielleicht, wenn der auf PC dann rauskommt, wie der erste Teil dann auch verspätet, werde ich vielleicht mit dem ersten Teil anfangen.
Ja, das war's mit unserem Release-Radar. Und wir kommen jetzt tatsächlich wieder zu einem kleinen Special, denn heute haben wir keine Haupttopics. Heute gehen wir in einen etwas größeren News-Quickie rein. Ich erkläre die Regeln nochmal. Ich lese eine kurze Topic vor und die Jungs geben Daumen nach oben, Daumen nach unten, großen Zeh nach oben, großen Zeh nach unten. Wir haben alle schon gesehen. Und lass uns gleich mal loslegen mit einer Kontroverse. Und zwar hat Sony diesmal nicht die Preise für die Konsolen angehoben, wie sie schon zweimal getan haben. Nein, Sony hat sich dazu entschieden, für die digitalen Versionen die Speicherkapazität um 175 GB zu senken, um so Kosten einzusparen.
Was?
Meine Frage, macht das Sinn? Das ist ein Quatsch. Wollen wir lieber mehr Geld bezahlen oder weniger Speicherplatz haben?
Nein, sorry, alle Daumen, die ich jemals gehabt habe, nach unten. Was ist das für ein Quatsch? Speicherplatz kostet doch nichts. Also doch nicht, das macht doch nicht den großen Anteil aus. Das ist doch Quatsch. Wir brauchen uns nicht vormachen, dass auch eine iPhone-Version, die irgendwie 200 GB mehr hat, plötzlich irgendwie 150 Euro mehr kosten soll. Das ist doch absoluter Quatsch. Bullshit. Auch diese ganze, Entschuldigung, ich muss direkt aggressiv werden. Allein schon dieses, okay, wir haben die Preise angehoben für unsere Konsolen und dann plötzlich haben wir einen Sale, der die Preise wieder genau auf das Niveau anhebt, welches wir davor hatten. Was für ein Quatsch.
Ja, bin ich absolut deiner Meinung, Johnny. Das Aufregen ist definitiv zu Recht, weil Speicherplatz kann nicht so viel kosten. Mittlerweile sind, was ist da drin? Eine SSD? Eine stinknormale? Oder ist das schon eine M2? Weiß man nicht, ne?
Das sind M2s.
Das weiß ich nicht.
Sind M2s, ne? Gut, die sind noch preislich relativ teuer, aber die Relativität des Speicherplatzes, um die zu erhöhen oder niedriger zu machen, Quatsch, Alter.
Das ist meiner Meinung nach einfach eine Option, um zu sagen, hier holt euch die Pro. Die haben wir nämlich nicht runtergeschraubt. Paramount hat bekannt gegeben, die wollen einen Kinofilm zu Call of Duty machen. Und ich bin da erstmal recht gespannt, weil Paramount in der Vergangenheit gute Umsetzungen gemacht hat. Call of Duty bringt natürlich auch viele Möglichkeiten. Ne? Von mir erstmal einen Daumen nach oben.
Weißt du, mit wem die in Gesprächen waren, wer Regie führen sollte? Steven Spielberg.
Genau den hatte ich im Kopf. Ich wollte einen Joke daraus machen und sagen, Stepan Spielberg.
Und pass auf, er hat gesagt, er würde es machen, wenn er volle Freiheit bekommt, was er machen darf. Also er hat komplett die Zügel in der Hand und macht. Und dann hat hauptsächlich Activision Blizzard gesagt, ist es jetzt immer noch Activision Blizzard? Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Quatsch rede. In dem Fall haben sie gesagt, nee, machen wir nicht, weil du entscheidest nicht hundertprozentig. Ist das nicht krank? In welcher Timeline befinden wir uns?
Heftig.
Aber ich hätte ihm eigentlich.
Er wollte auch einfach Eier zeigen, glaube ich.
Ich hätte ihm eigentlich alle Freiheiten gelassen.
Warum? Ja, klar, es ist Steven Spielberg, ja, Mann.
Ja, sicher. Aber es kommt drauf an, auch nicht um Steven Spielberg, sondern allgemein Call of Duty. Welches Call of Duty machen wir? Modern Warfare oder die alten Teile, Zweiter Weltkrieg wieder? Das ist stark davon abhängig oder fliegen wir nur noch mit Jetpacks herum? Das ist auch immer so eine Sache, ne?
Perfect Dark sollte ja ein Reboot bekommen. Das wurde jetzt leider abgesagt. Finde ich sehr, sehr schade. Von mir einen Daumen nach unten dafür, aber Entscheidungen wurden getroffen und viel dran ändern kann man leider nicht.
Ja, echt schade. Reboot ist immer super, ne? Also kann in vielen Fällen eine Reihe sehr gut aufwerten.
Ja, Daumen runter. Obwohl der erste Teil ist noch sehr gut spielbar, ne? Also der hat seinen eigenen Charme. Deswegen weiß ich nicht, ob das super notwendig ist, aber ist erstmal schade, klar.
Seid ihr der Meinung, ist es notwendig, dass wir einen neuen Rayman 3D-Teil bekommen? Weil der wird jetzt angeblich unter der Hand gesagt, soll bald rauskommen.
Total, für Fans der Reihe absolut, immer her damit, ne?
Ich weiß nicht, ich muss sagen, Daumen runter, weil zu viele Jump'n'Runs mittlerweile von Super Mario über Donkey Kong Bonanza und alles Mögliche. Crash Bandicoot und zu viele mittlerweile.
Du nennst Reihen, die alle 5 Jahre mal irgendwie ein Spiel rausbringen. Donkey Kong das letzte vor 15. Also da merkt man, deine Priorität ist auf jeden Fall nicht bei Jump'n'Runs.
Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Aber für mich sind die halt sehr, sehr ähnlich alle.
Das ich ist
das
dich.
Problem.
Ja, ein Thema, wo wir in der Vergangenheit viel Prioritäten drauf gesetzt haben, ist tatsächlich Ubisoft. Und Ubisoft hat wieder eine neue Strategie angekündigt. Die möchten jetzt keine Verkaufszahlen zu ihren Spielen mehr publik machen, sprechen nur noch über die aktiven Spielerzahlen.
Okay. Ja, gut. Wenn Sie meinen, wird seine Gründe haben.
Fakten verwischen.
Gott, was ist das schon wieder?
Ich sag mal ganz gemein Daumen hoch, weil Downfall. Also... Ja, da bin ich jetzt ganz gemein. Ich weiß, da hängen Jobs dran, Entwickler und so weiter. Ich verstehe das. Aber wenn eine Firma doch so viel Scheiße macht, dann jetzt sag doch bitte endlich ab. Dankt ab und tschüss.
Ich verstehe nicht, was es immer soll. Irgendwelche extra Würste und irgendwas Neues erfinden, irgendwas außerhalb der Norm machen und alles Mögliche. Sei zufrieden damit, was du hast. Versuch es zu verbessern. Wenn es nicht geht, dann sollst du mit dem Schiff sinken.
Was viele Jahre lang nicht gesunken ist und tatsächlich jetzt an einem Hafen gelandet ist, ist Escape from Tarkov. Und
ja!
Dieses Spiel verlässt endlich den Early Access Status und kommt am 15. November raus. Und das auf Steam. Daumen nach oben.
Yes, das auf Steam steht schon etwas länger fest auf jeden Fall. Mit dem Termin, Release-Termin, haben die immer geschwankt und dies und dann, ja, vielleicht dann und dann Early 25 und dann Mitte 25 und dies und das. Hoffentlich bleibt der Termin eingehalten, aber ich würde behaupten, Nikita scheißt auf Termine. das finde ich ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz, wenn 1.0er rauskommen, sind wir instant alle dabei. Na, das wird angezockt, das wird eine Woche lang Spaß machen, mindestens, und dann gucken wir mal.
Ja, ich bin auch so ein schwankendes Ding bei Escape from Tarkov. Man, die eine Woche hasse ich es, die andere Woche liebe ich es. Und aktuell bin ich eher so im Liebemodus. Ich habe Bock drauf, dass es endlich rauskommt, zeigt, was es kann. Es kommt die letzte Map, die seit Ewigkeiten in den Auswahlbildschirmen ist. Und zwar Terminal, meine ich, ist das, wenn ich mich jetzt nicht irre, wenn ich mich gerade nicht vertue, die dann auch dazu rauskommt. Und ja, die 1.0-Version Steam, wobei ich da noch nicht sicher bin. Ich kann mir auch vorstellen, dass die so einen Dick-Move machen und dann launchst du über Steam einfach nur den BSG-Launcher. Wir werden sehen, wie das so läuft. Gerade habe ich Bock, gibt's mir endlich und dann ist geil. Das klang falsch.
Ja, ein bisschen.
Aber doch passend zu Tarkov.
Ja, absolut.
Das stimmt. Arthur, du hast ja Wu-Chang Fallen Feathers gespielt.
Yeah.
Und zu dem Spiel gibt es jetzt aktuell auch eine kleine Kontroverse. Und zwar haben sich chinesische Spieler darüber beschwert, dass man in diesem Spiel ja geschichtliche Personen töten kann. Also weil sie Gegner sind in dem Spiel. Und das kam dann dazu, dass in dem Spiel halt eine Zensur stattgefunden hat, dass diese Gegner, die einen geschichtlichen Hintergrund haben, nicht mehr sterben, sondern sich hinsetzen. Und das führt in vielen Story-Elementen irgendwie dazu, dass das Spiel gar keinen Sinn mehr macht. Hast du davon was mitbekommen?
Nee, tatsächlich gar nicht. Aber wundert mich ehrlich gesagt, warum sowas gemacht wird und die Spieler sich da darüber aufregen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwas Komisches ist, weil wie oft hatten wir in den Spielen chinesische Geschichte tatsächlich mit Nobunaga Oda. Nobunaga Oda ist gefühlt in jedem zweiten chinesischen Spiel und vor allem in Onimusha drin und alles. Den kann man töten, aber andere geschichtliche Charaktere dann nicht. Also ergibt für mich erstmal keinen Sinn. Vielleicht sind das irgendwelche Kriegshelden gewesen damals oder sonstiges, dass die teilweise verehrt werden und deswegen so einen Aufschrei gibt. Aber ja, weiß ja nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
Ja, schwierig. Schwierige Auseinanderklabüserung dieser Geschichte.
Schwierig ist auch für einige Spieler der Umstieg zu LOL. Und Riot hat sich deswegen nach 15 Jahren dazu entschieden, etwas an der Steuerung zu schrauben. Und zwar kommt jetzt in LOL eine WASD-Steuerung mit rein. Normalerweise hat man den Charakter ja mit Maus gesteuert über die Map. Und jetzt sollst du es auch wie in, keine Ahnung, Counter-Strike oder wo auch immer, mit WASD den Charakter steuern können. Arthur, ich weiß, dass du ja, Leute, so ein bisschen mit drin bist. Wie empfindest du das?
Also, das ist nicht die einzige Änderung. Ich fange mal mit einer kleineren Änderung an. Und zwar in Normal Games, nicht in Ranked Games. Wir werden die Minions angepasst, also die Life-Leiste der Minions. Wenn du die mit einem Auto-Hit one-shotten kannst, dann wird die Life-Leiste weiß, sodass du ein Signal bekommst, okay, jetzt kann ich die Minion one-shotten, damit ich den Farm bekomme dann dementsprechend. Gute Änderung, gut ist, dass es auch nicht in Ranked reinkommt, sondern nur für in Normals, also für Casual-Spieler perfekt, besser geht's nicht. Ja. WASD, wenn das rauskommt, das ist ja jetzt auf dem PBE, also auf dem Testserver, wo alle Leute auch Zugriff drauf haben. Es ist aber kein offizieller Server in dem Sinne. Ne? Nicht der Retail-Server, sagen wir mal so. Und wenn das aus dem PBE auf den Retail-Server draufkommt und für alle spielbar ist und alles Mögliche und WASD immer noch drin ist, in der Form, in der es jetzt drin ist, wird das Spiel kaputt gehen. es gibt einen Aufschrei. Die Leute werden Riot-Server anzünden und alles Mögliche, weil das ist die stärkste, sogleich auch die abgefuckteste Rolle, der ADC, der macht halt super viel Damage, wenn er gefeedet ist, wenn er übel viel Farm hat und full equip ist. Ne? Gleichzeitig aber auch die squishigste Rolle, die von jedem fucking Bruiser gewone-shottet wird, gefühlt, die wird dadurch absolut OP, weil du mit WASD kiten kannst, wofür du normalerweise Übung brauchst ohne Ende, weil du mit A klicken und alles mögliche normalerweise arbeiten musst. Mit WASD wird das so vereinfacht, sodass die Rolle viel, viel zu stark wird und das Balancing komplett in den Arsch geht.
Und wenn ihr jetzt auch nur ein Wort verstanden habt, dann seid ihr in LOL drin und wisst ganz genau, was diese Nachrichten auslösen. Ich habe keinen Plan, was du gerade erzählt hast, Alter. Entschuldigung.
Marcel, Grüße an dich, Mann.
Ich habe es tatsächlich auch verstanden. Und ich sag nur, wenn es dann nachher dazu kommt, dass die Leute mit WASD laufen und wie Arthur schon sagt, das Kiten oder anderes nutzen und eine Maus haben mit mehreren Tasten, die man programmieren kann, du die ganzen Skills darauf legst, dann wird das ganze Spiel, der ganze Spielflow wird sich verändern. Ja. Von Grund auf.
Wird absolut unbalanced, hundertprozentig.
Von mir ein Daumen nach unten. Ich find's auch nicht so toll.
Ja, ganz klar, Daumen runter.
Johnny, worauf du dich früher sehr krass gefreut hast, das weiß ich nämlich ganz genau, aber wo du dann auch den Daumen nach unten geben musstest, ist tatsächlich Yooka-Laylee. Und Yooka-Laylee bekommt jetzt ein Remake, und zwar Yooka-Replaylee, ja, wo das Studio extrem auf die Wünsche und Bedürfnisse von den Spielern gehört hat. Die haben nämlich extrem viel geändert, auch storytechnisch ein bisschen was geändert und mit Minigames und so weiter und so weiter. Das Spiel soll jetzt am 9.10. kommen. Und die Entwickler haben gesagt, habt ihr den ersten Teil damals gehabt, bekommt ihr diesen Teil 30% günstiger.
Ja.
Von mir ein Daumen nach oben.
Ist ein gutes Ding, erstmal Daumen hoch. Da merkt man auch bei mir auf jeden Fall, dass ich so richtig Bock habe auf ein geiles Banjo-Kazooie-Game, einfach weil mir es genau danach dürstet. Das heißt, ich habe Bock auf Replaylee, weil das Grundspiel war schon nice damals. Man hat nur gesehen, dass gerade zum Ende des Spiels die ganzen Bereiche leer waren, die ganzen, ja, einfach nicht mehr so viel zu tun war und alles nicht so ausgearbeitet war, wie es gerade so in den ersten zwei Levels war. Deswegen Bock. Ich habe mir nicht so viel dazu angeguckt tatsächlich, aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Tatsächlich, ja.
Vielleicht gibt es da Fahrzeuge zum Zusammenbauen, wer weiß
halt
das schon.
Die.
Yooka-Laylee, Butzenuts.
Oh Mann, ey.
Wo wir witzige Erfahrungen in der Vergangenheit, besonders in der WG, gemacht haben, war ja Resident Evil 7. Das ist ja ein Spiel, was doch sehr gruselig ist, wo auch ein guter Freund von uns, Grüße an Christian, danach abgereist ist. Der Chef, Entwickler von Resi 9 hat jetzt gesagt, Resident Evil 9 wird sowohl den First-Person-Modus bekommen, der ja standardmäßig ist, aber auch ein Third-Person-Modus, weil das Spiel sonst ebenfalls zu gruselig sein könnte. Das war nämlich seine Kritik an den siebten Teil. Viele Spieler konnten und wollten es nicht zu Ende spielen, weil es immer First Person war, weil man sich nicht einmal nach hinten wegnehmen konnte. Versteht ihr, was ich meine?
Absolut.
Von mir dafür für die Option Daumen nach oben, dass man daran denkt. Vielleicht spielt Christian es dann auch. Für mich persönlich aber keine große Veränderung. Trotzdem Daumen nach oben.
Ich meine, wir wussten ja schon, dass es die beiden Optionen gibt. Die Erklärung finde ich cool. Ich finde gut, dass sie sagen, wir versuchen es mehr Spielern zugänglicher zu machen, obwohl man sich natürlich so ein bisschen in einem Horror-Genre-Game dann auch ein bisschen torpediert, ne? Aber ich finde es erstmal cool, wenn du die beiden Optionen hast. Mehr Optionen sind immer nur gut für Gamer, absolut.
Das stimmt allerdings. Daumen hoch, gar keine Frage.
Ado, jetzt habe ich tatsächlich was Interessantes für dich, weil ich weiß ja, dass du das Nemesis-System liebst von Schatten über Mordor, hieß der Teil, glaube ich, ne?
Shadow of Mordor oder Shadow of War.
Der Bioshock 4-Schöpfer hat nämlich jetzt ein Spiel angekündigt, schon seit längerem angekündigt, das sich Judas nennt. Jetzt kam aber raus, dass dieses Spiel eine Art Nemesis-System bekommen wird. Da gab es ja immer viele Probleme mit Copyright und so weiter, mit Lizenzen oder Patenten eher gesagt. Die haben das jetzt aber doch so angepasst, dass es ein eigenständiges System ist, das sehr stark daran angelehnt ist und mit bestimmten großen, ja, NPCs dort interagiert werden kann. Wie empfindest du das?
Das hatten wir ja des Öfteren schon thematisiert bezüglich System und Copyright. Wenn es da ein Schlupfloch gibt und die das gemacht haben bei Judas, und erfolgreich, ohne angezeigt zu werden, bin ich absoluter Fan davon, weil dieses System, wäre das nicht Copyright geschützt, hätten wir schon so oft gesehen und es ist absolut geil, kann in so viele Genres und Spiele und alles Mögliche implementiert werden und ich freue mich absolut darauf. Ne? Mal gucken, wie abgespeckt das ist oder ausgeweitet, das wäre natürlich um einiges besser, aber grundsätzlich Daumen hoch, gar keine Frage.
Absolut.
Das soll wohl so laufen, dass du drei große NPCs hast, die Big Three nennen die sich. Und je nachdem, wie du mit denen halt interagierst, ändern sich die Verhaltensmuster von deren Leuten, also von deren Crew. Hm. Wir hatten ja sehr viel Hoffnung bei der Switch 2, dass jetzt die AAA-Spiele oder auch die Spiele, die in guten Grafiken mit cooler Leistung rauskommen, auch auf Nintendo-Konsolen laufen. Jetzt sammeln sich erste Meldungen zu zum Beispiel Elden Ring, aber auch Borderlands 4 im Test, was jetzt demnächst herauskommen soll. Und selbst FIFA 26 oder FC Club oder wie auch immer das heißt, oder Sport, keine Ahnung, interessiert mich nicht, dass diese Spiele auf der Switch 2 nicht richtig laufen.
Wer hätte
das? Oder grafisch extrem runtergeschraubt sind.
Wer hätte das gedacht?
Das ist echt keine Überraschung, ne? Also Nintendo in den letzten, keine Ahnung wie vielen Jahren, hat halt nichts Neues gemacht, ne? Und immer dieselben Probleme, immer dieselben Meckereien. Ich weiß nicht, warum die nichts ändern.
Na, ich finde, Nintendo fährt seine eigene Schiene und macht es auch gut, solange sie sich eben auch bei ihrer Seite aufhalten. Sobald sie jetzt irgendwie anfangen zu sagen, wir wollen aber auch bei den Großen jetzt mitmachen, so ungefähr. Wir haben es genug jetzt im Sandkasten rumgespielt und wollen jetzt mal die Büroanzüge anziehen und mal bei den Großen mitmischen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Die können nicht dieselbe Leistung bringen, die können nicht diese Spiele lauffähig machen auf ihrer Konsole, wenn ihre Konsole nicht darauf ausgelegt ist. Das sollte jeder Mensch auf dem Planeten verstehen. Ich weiß nicht, warum sie es machen. Zugänglicher, ja, verstehe ich. Okay, du hast jetzt irgendwie ein Hogwarts Legacy und so weiter. Erstmal cool, aber wenn es doch nicht gut läuft, was willst du dann damit? Dann lass es gleich.
Absolut richtig. Zu dem Thema auch noch ein News-Quickie, und zwar sind Leaks von der PS6 potenziell rausgekommen, ne? Also man weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber dort wurde geleakt, dass die PS6 entweder eine separate Version als Handheld erhält oder die komplett Handheld ist und diese Handheld PS6 soll ungefähr so in der Hand 50% mehr Leistung haben als die Switch 2. Wow. Dann aber auch mit der Option an eine Docking Station und durch die Docking Station wird die Leistung erhöht und soll ungefähr plus 80% der Leistung haben der Switch 2. Hm. Also damit wäre quasi dieses Game von Handheld und Docking Station rein leistungstechnisch absolut gewonnen.
Ja. Das ist ein Statement.
In Zukunft. Mal gucken, ob die Leaks wahr sind oder nicht. Da bin ich gespannt.
Wo wir auch ein Statement jetzt bekommen haben, ist zu einer Frage bezüglich GTA 6. Da gibt es ja viele Gerüchte, was soll das Spiel jetzt kosten? Sind es 120 Euro? Ja, nein. Da hat tatsächlich ein relativ hohes Tier gesagt, GTA 6 soll unter 100 Euro oder unter 100 Dollar kosten, wegen einem großen Problem. Das Spiel ist ja mehr oder weniger auch darauf ausgelegt, später online-technisch verfügbar zu sein. Ja, geht ja online bei im fünften Teil extrem groß gewesen, die Haupteinnahmequelle Nummer 1 gewesen. Mhm. Und wenn das Spiel tatsächlich so teuer wird, dann wird die Mehrheit der Spieler beim fünften Teil bleiben und nicht zum sechsten gehen, weil dann können sie sich den fünften Teil auch hochmodden. Das war zumindest die Aussage. Wenn es günstiger wird, freue ich mich natürlich. Ja, der Online-Part betrifft mich jetzt eher weniger, deswegen zeitlichen Daumen.
Unter 100 Dollar, 99 Dollar und 99 Cent oder was?
Wenigstens nicht 120.
Ja, dann ist es aber auch, glaube ich, egal, ob die 20 mehr. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass GTA auch unter anderem ein Statement setzen will und da preistechnisch gerade ein sehr, sehr aktuelles Thema ist, dass Spiele teurer werden, dass die nochmal was draufpacken. Ne? Also preistechnisch Daumen runter, aber GTA 6 an sich wird einschlagen wie eine Bombe. Und je mehr Leute das spielen, desto besser finde ich, dass auch Rockstar es verdient.
Ja, ich finde es auch ganz schwierig, irgendwie da jetzt eine finale Meinung zu haben. Im Endeffekt, jeder Mensch und seine Mutter wird GTA 6 spielen, wenn es kommt und quasi schon ungeachtet des Preises. Und wenn es 200 Dollar kosten wird, werden 80% der Spielerschaften werden zugreifen, so ungefähr. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja, wir werden sehen, was da dann wirklich bei rauskommt. Und wo wir auch gespannt sein können, was da wirklich bei rumkommt, ist bei Baldur's Gate 4. Dieses wurde nämlich jetzt offiziell angekündigt, dass es in die Entwicklung geht.
Ach, komm,
und das nicht mit Larient, wie wir es uns gewünscht hätten, weil Larient ja selbst gesagt hat, die wollen das nicht. Die haben ein eigenes System und die machen noch ein anderes D&D-Setting, aber was genau wissen wir nicht. Es wurde ein neues Studio gegründet, das sich Giant Skull nennt. Und das sind ehemalige Veteranen von Respawn, die dann damals Titanfall oder die Star Wars Jedi-Reihe gemacht haben.
Okay.
Ich habe gemischte Gefühle. Also von mir erstmal ein seitlicher Daumen. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung das gehen soll. Man kann die ja nicht schlecht reden, bevor die überhaupt angefangen haben. Vielleicht wird das tatsächlich was Gutes. Aber ich bin sehr skeptisch.
Es gibt ja Gründe, warum Larian nicht ein Baldur's Gate 4 macht. Und zwar liegt es nicht daran, dass Larian Baldur's Gate 3 verkackt hat oder sonstiges. Die haben einfach nur gemerkt, okay, wir haben zwar jemandes IP genommen und daraus ein Spiel gemacht, ne? Aber derjenige, dem die IP gehört, will einfach zu viel, ist zu gierig, gibt uns Druck und so arbeiten wir nicht, so möchten wir nicht arbeiten. Und wenn da gerade ein Studio gegründet wurde und direkt das erste Game sich unter so einem IP quasi, so einer Firma befindet, Wizards of the Coast, und die den Druck geben, also ich bin ja zu einer hohen Wahrscheinlichkeit mir sicher, dass dieses Spiel nicht so gut einschlagen wird wie Baldur's Gate 3, das sowieso nicht, oder es sogar völlig verkackt wird, wenn es tatsächlich rauskommen sollte.
Ja, da bin ich auch tatsächlich sehr, sehr pessimistisch, muss man einfach sagen, weil Larian hat mit dem dritten Teil so ein krasses Brett hingeliefert, so ein unfassbares Ding. Du kannst dem sowieso nicht gerecht werden, weil sie schon mal nicht den vierten Teil machen wollen und das aus Gründen und für mich auch nachvollziehbare Gründe, unter anderem auch, weil sie sagen, wir haben jetzt so viel da reingeballert, irgendwie keine Ahnung wie viele Jahre, unsere Entwickler sollen auch mal irgendwie was anderes sehen und machen nicht nur immer das Gleiche aus derselben Welt, aus derselben IP so. Deswegen ach, schwierig. Wie du gesagt hast auch, Enrico, man soll natürlich jetzt erstmal nicht sagen, wird kacke, weil es ist ein neues Team, es sind neue Leute und man darf denen natürlich jetzt nicht direkt absprechen, dass sie ein gutes Spiel machen. Aber das läuft schon alles erstmal unter einem schlechten Stern, denke ich so.
Ja, wenn du die Aufgabe bekommst, den vierten Teil zu so einem krassen Spiel zu machen, da weiß ich nicht, ob man selbst die Motivation hat, da auch gerecht zu werden oder die Chancen sieht. Wir werden sehen, was dabei rumkommt. Wir warten ab und warten auf das erste Material.
Ich finde,
das wird ja noch ein bisschen länger dauern.
Ich finde, die sollten einfach nur sich hinsetzen in ihren Konferenzraum und dann vorne auf der Tafel steht Larian Studios, Baldur's Gate 3, do exactly this, but for the fourth in intervention.
Ja.
For the fourth. ihr wisst, was ich meine.
Stimmt, aber die ganzen Systeme und sowas, die ganzen Rechte an dem Spiel liegen bei Wizards of the Coast. Deswegen könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Engine nehmen, sehr viele Assets nehmen, die einfach nur implementieren, das Spiel keine 10 Jahre Entwicklungszeit braucht, gefühlt, sondern nur 3 und dann aber auch rauskommt und sehr, sehr ähnlich zu Baldur's Gate 3 ist.
Mhm.
Könnt ihr mir auch vorstellen.
Ja,
so ein bisschen DLC oder ein Klon davon machen, vom Gefühl her.
Und so ähnlich, ja.
Wo ich ein sehr schlechtes Gefühl bekommen habe, als ich das mitbekommen habe, ist tatsächlich eine Kollabo zwischen McDonald's und Pokémon, die in Japan stattgefunden
hat. Nice.
Diese Kollabo hatte das in sich, dass bei dem Happy Meal eine Pikachu-Karte mit dabei war, eine ganz spezielle Pikachu-Karte, ein bestimmtes Design. Die McDonald's in Japan wurden dann von Scalpern zugebombt. Die haben sich dann hunderte von diesen Menüs geholt und die einfach draußen vor die Tür gestellt, weggeschmissen, was auch immer, und so viel Lebensmittel verschwendet, nur um diese Karten dann später für $25 oder Euro oder was auch immer online zu verhökern. Und wo ich denke, wie geldgierig kann man sein, dass man Lebensmittel auf so eine Art und Weise verschwendet. Deswegen haben die auch nach einem Tag diese Kollabo beendet, damit das nicht mehr stattfindet. Ich habe Videomaterial gesehen, ich habe Bilder gesehen, auch mit den Lebensmitteln, die da überall rumlagen. Ich appelliere einfach nur an euch, macht sowas nicht. Von mir einen fetten Daumen nach unten. Wenn ihr so eine Karte haben wollt, dann fahrt zu McDonald's, holt euch so ein Menü, aber macht nicht so eine Scheiße und schmeißt die Lebensmittel weg.
Ich habe nur eine Sache hinzuzufügen, und zwar, Enrico, du hast die ganze Zeit gefragt, habt ihr was davon mitbekommen? Ich finde es schade, dass du es diesmal nicht gemacht hast, weil ich hatte gerade zwei Kanäle, von denen ich es hätte mitbekommen können, und zwar McDonald's und Pokémon. Vielen Dank dafür, Enrico, ich wusste das.
Fan von beiden, hi.
Genau, ansonsten bin ich absolut deiner Meinung. Es ist nichts mehr hinzuzufügen.
Die letzte News-Quickie-Topic soll natürlich eine positive und auch eine witzige werden. Und da hat mich wirklich etwas geflasht. Ja, John, ich habe dir zugehört. Ich habe das angenommen, dich nicht negativ schlafen gehen
sehr
zu lassen.
Gut.
Ja. Deswegen bringe ich dich zum Lachen. Und zwar hat der Pokémon-Klon überhaupt, Palworld, einen Klon bekommen. Der nennt sich nämlich Palland. Und dieser ist im Nintendo eShop verfügbar.
Quatsch.
Doch. Für 4 Euro. Also von mir ein Daumen nach oben. Das ist genial.
Nintendo eShop. Ist es wie mit diesem Spider-Man-Meme, weißt du? Wo drei Spider-Mans stehen und dann kann man sich gegenseitig
Rope zeigen. Action-Hero-Man. Guckt euch das Video von Game 2 an. Vielleicht verlinke ich es. Das ist der geilste Shit überhaupt, ey. Super, Enrico. Danke für diese News.
Es ist so witzig. Also, Palland sieht ja schon so ein bisschen runtergebrochen aus, auch optisch, meiner Meinung nach. Ne? Das ist jetzt kein moderner Titel in meinen Augen. Und dieses Spiel sieht noch billiger aus und noch schlechter. Es ist wirklich so wie ein Studentenprojekt, sowas. So sieht's aus.
Nice.
Aber einfach nur geil, dass Nintendo das in den eigenen Shop reingelassen hat.
Ja, da ist tatsächlich, um da mal anzuknüpfen, die Qualitätskontrolle auch nicht so hoch, ne? Weil du siehst teilweise im Switch-Store oder im Nintendo-Store, siehst du auch wirklich stark sexualisierte Inhalte, die gerade auf einer Familienkonsole wie so Nintendo-Geschichten, ne? Wie gesagt, Switch, einfach nicht stattfinden sollten. Einfach überhaupt nicht. Mhm. Und du findest solche Sachen dort. Und das ist, ich weiß nicht, was da alles abgeht. Ey, klar, bei der Masse an Spielen, die rauskommen, kann immer wieder mal was passieren. Aber ja, seltsam. Eine große Firma wie Nintendo sollte sowas wirklich im Griff haben, ey. Ansonsten, ich habe tatsächlich noch zwei kleine Quickies, Mini-Quickies. Und zwar, wir haben vorhin über Silksong gesprochen. Ich fand sehr interessant, und zwar, dass der Entwickler von Stardew Valley, Eric Barone, ist in Silksong mit enthalten, mit einer kleinen Sprechrolle. Oder wie klein, weiß man gar nicht. Cool. Weil man hat nur die Info bekommen, der hat eine Rolle dort. Wir wissen alle, die sprechen ja nicht wirklich, sondern machen sowas.
Wollte gerade sagen.
Genau, das heißt, wenn ihr den gefunden habt, sagt gerne Bescheid. Anknüpfend daran, Eric Barone, der Entwickler von Stardew Valley, hat Stardew Valley 1.7 angekündigt, nachdem er gesagt hat, 1.6 ist das letzte Update.
Ich wollte gerade sagen, der ist doch fertig gewesen.
Ja, der Dude kann es nicht lassen, er wird es niemals lassen und hat 1.7 angekündigt, für mich immer eine coole News, ich liebe Stardew Valley. Was natürlich so ein bisschen einhergeht mit der News ist, was ist jetzt mit Chocolate Frontier? Wie hieß es jetzt? Ihr wisst genau, was ich meine. Das Spiel
Chocolatier.
Haunted Chocolatier. Dankeschön. Was ist jetzt mit dem Game? Dort hat er gesagt, abgesehen davon, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis überhaupt was kommt, wird es seine Entwicklung dort nicht einschränken, weil er für 1.7 tatsächlich separate Entwickler hat, die dort daran arbeiten, was auch ein Novum ist. Dementsprechend fand ich die News auch einfach nur ganz cool.
Dazu, er hat auch jetzt gesagt, dass das Angeln programmiert ist. Gott sei Dank.
Angel muss drin sein im Spiel.
Das waren die News für heute. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier mit mir dabei wart, Jungs. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß, uns heute zuzuhören. An dieser Stelle hat sich die Liste natürlich um einiges verlängert, ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne auf Spotify. Folgt uns gerne auf Spotify. Folgt uns auf Instagram, jetzt auch auf Twitch und auf YouTube. Und wenn ihr uns wirklich unterstützen möchtet, könnt ihr uns für einen kleinen Obelisken den Peiniger oder Obolus den Peiniger auf Steady abonnieren. Da bekommt ihr unsere Folgen schon früher, nämlich nach Produktionsschluss, und helft uns, Projekte wie zum Beispiel die Gamescom oder neue 5-Minuten-Hobbys von mir zu finanzieren.
Genau, das nächste Projekt ist quasi, wir haben ja es auf die Gamescom geschafft, erfolgreich, dank euch, vielen Dank nochmal. Und das nächste Projekt ist in dem Sinne, Twitch nach vorne zu bringen, und zwar wollen wir erstmal natürlich Affiliate werden, die Hürde ist nicht allzu hoch, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet, kostet euch nichts, eben bei Twitch rein, www.twitch.tv/fearlist einfach eingeben, auf unser Profil gehen, Follow drücken und Punkt, damit helft ihr uns richtig, richtig gut.
Yes, Twitch Prime ist kostenlos.
Das stimmt.
Und vielen, vielen Dank an die ganzen Leute, die uns auch jetzt schon unterstützen. Ich freue mich auch wieder auf nächstes Mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Tschaußen.
Ciao.